Wir befinden uns heute im Kita-Revolutionskongress, Begegnung auf Augenhöhe. Ja, und aber der Grund, warum ich den Kongress mache, ist, ich arbeite ja im Kindergarten und habe immer mehr das Gefühl bekommen, irgendwie, was machen wir eigentlich mit den Kindern? Also im Sinne von, es gibt immer so es nimmt ganz viel Raum ein, dieses schlechtes Gewissen machen. Eigentlich als immer das Ziel, alle sollen mitmachen, alle sollen mitlaufen, das ganze System soll gut laufen. Und das heißt natürlich im Umkehrschluss, dass das Bedürfnis des Einzelnen nicht so hoch zählt. Und was dann am Ende sozusagen dazu führt, bei mir gefühlt als Erzieher oder Kindergärtner, wie ich lieber sage, ja, dass es dann ja, man kommt an seine Grenzen, aber es gibt auch, beobachte ich bei Kollegen auch und auch bei mir, dass man dann irgendwann, man hat so dieses Ideal, ja, das und das muss jetzt so passieren. Und natürlich gibt es immer Kinder, die da keinen Bock drauf haben, logisch und auch absolut zu gutem Recht. Genau, und dann fangen nämlich die unschönen Dinge an, ne? Dass man anfängt, schlechtes Gewissen zu machen oder schau mal, die anderen können das doch auch oder ganz schlimm ist so der Bereich Mittagsruhe, Mittagsschlaf, wo ich auch so meine größten Schmerzen immer habe, weil logisch, ne? Wenn das Kind keinen Bock drauf hat und gar kein Bedürfnis vielleicht hat, aber es gibt nur den einen Raum und alle sollen liegen und ruhig, ist eigentlich so etwas katastrophal. Genau, und das Ziel des Kongresses oder was ich so damit verfolge, ist, auch vielleicht mit dem Gespräch heute, mal zu schauen, was wirken da vielleicht auch aus deiner Sicht für Mechanismen dahinter? Wie konnte es sozusagen dazu kommen, dass es eigentlich so dass es schon im Kindergarten anfängt, was sich ja dann später auch in Schule und Uni und im Arbeitsleben fortsetzt? Woran liegt es? Wo sind da so vielleicht auch die Stellschrauben? Um dann im zweiten Schritt vielleicht zu sagen, was kann man anders machen, was müsste eigentlich anders sein, welche andere Denke bräuchte man im Kindergarten, um seelisch gesunde Erwachsene am Ende rauszukriegen, die mit Begeisterung ihr Potenzial, ihre Freude in die Welt bringen. Das ist jetzt zwar schon ein Ziel, was ich jetzt so formuliert habe, vielleicht ist das nachher auch nochmal ein Thema?
Das ist sehr schwierig, weil es ist immer die Frage nach der Henne und dem Ei. Und wenn die Henne und das Ei parallel da ist, weiß man nicht, was als erstes da war. Und wir wissen nie, wo wir ansetzen sollen. Ja? Die eine machen die Eltern verantwortlich, die anderen den Kindergarten, die anderen die Schule, die anderen das Arbeitsleben. Also natürlich wahrscheinlich immer in Abhängigkeit von dem, wo man gerade steht. Ja, also je nachdem, welche Rolle man gerade hat, wenn man gerade Vater geworden ist, dann denkt man vielleicht eher an die Elternrolle. Eben wenn man Kindergärtner ist, denkt man an die Kindergärten. Wenn man Lehrer ist, denkt man an die Schule. Und so ist es total schwierig. Ich habe mir diese Frage auch immer wieder gestellt, wo setzt man an? Ja? Und dann habe ich immer und immer wieder realisiert, ja, bei mir. Wo sonst? Und das ist nicht die angenehme Antwort, weil wir sind als Menschen so programmiert und so fokussiert auf die anderen und auf das, was schlecht läuft. Und das lenkt total von uns ab, weil wir dadurch nicht merken, ja Moment, schon klar, ich kann die Missstände sehen, das ist ja gar keine Frage, das ist auch offensichtlich für ein mitfühlendes Wesen. Du spürst es, wenn Kinder Schmerzen haben, also nicht unbedingt in dem Sinn, weil sie geschlagen werden, sondern einfach nur, weil es ihnen nicht gut geht, wenn sie zu bestimmten Dingen gezwungen werden, auf die sie keine Lust haben. Aber, und das können wir erkennen, und da ist gar nichts dagegen einzuwenden. Überhaupt nicht. Null. Das darf man erkennen. Nur muss ich mir dann die Frage stellen, wo setze ich an? Und was wir vergessen, ist, dass es hier jemand gibt, der das beobachtet. Und der diese Schmerzen aus einem ganz bestimmten Grund hat. Natürlich deshalb, weil ich es selber kenne. Aus meiner Kindheit. Ja? So. Weil was wir normalerweise machen ist, wir fangen dann an, den Krieg nur zu verlagern. Also bisher, jetzt lassen wir es ganz, ich beschreibe es einfach ganz primitiv, okay? Bisher war der Krieg Kindergärtner gegen Kind. Ja? So, da ist also hier der Kindergärtner und da ist das Kind und das Kind ist so klein und der Kindergärtner ist so groß. Und dann gibt es mich. Ich beobachte diese Szene. Und dann sehe ich Krieg zwischen den zwei. Also eigentlich nur natürlich ausgehend von einem, aber egal. Das passt nicht zusammen. Und das ist offensichtlich. Das ist nichts Verkehrtes zu erkennen und zu sehen. Aber das Problem ist, wenn ich dann einen Schritt zurückgehe und sage, Moment, es gibt hier einen Dritten, nämlich den, der das beobachtet. Und wenn man den austauschen würde, wären die Gefühle ganz anders, wären die Gedanken dazu ganz anders. Wenn man den nochmal austauscht, wären die Gefühle wieder anders. Wenn man den nochmal austauscht, wäre es wieder was ganz was anderes. Und natürlich bekommt man dann, wenn man missionarisch unterwegs ist, bekommt man ein paar Gruppen zusammen. Ja, da sagt man, ich bin der Kindergärtner und ich bin der Beobachter, sage ich besser. Ja, ich bin der Beobachter, beobachte Kindergärtner und Kind und sage, das ist falsch, so kann es nicht gehen. Und da bekomme ich dann einen bestimmten Prozentteil der Bevölkerung auch hinter mich und die sagen, ja, du hast recht, wir unterschreiben eine Petition. Aber ich vergesse immer, dass das ich bin, der das beobachtet und dass es mein Schmerz ist, den ich habe, weil ich als Kind so behandelt wurde. Das heißt nicht, ich möchte damit überhaupt nicht sagen, dass man nichts machen kann, man kann was machen. Und es ist auch alles total spannend, aber dieser Kindergärtner muss bereit dafür sein. Der muss Bock drauf haben. Wenn der keinen Bock hat, und ich schon konfrontativ auf ihn zugehe und sage, hör mal her, wie behandelst du das Kind? Das wird bei dem nicht gut reinlaufen. Der wird nicht sagen, so geil, dass der Andreas mich darauf hingewiesen hat. Endlich kommt jemand und weist mich darauf hin, was ich falsch mache. Diesen Schmerz hat er ja auch in sich. Der ist mit Sicherheit, wenn er das Kind auf etwas hinweist, was das Kind falsch macht, und dann von dir darauf hingewiesen wird, was er falsch macht, dann kannst du mit großer Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass er in seinem Leben schon oft darauf hingewiesen wurde, was er falsch macht. Sonst würde er das Kind nicht darauf hinweisen. Und er kann gar nicht so reflektiert sein, dass er das für sich schon bearbeitet hat, weil sonst würde es ja nicht mehr machen. Und ich stelle mich dabei nicht in die Position von dem, der behauptet, ich bin so reflektiert. Überhaupt nicht. Wir haben alle unsere komischen, antrainierten Seiten, die einfach nur programmiert sind, wo man sich mehrmals am Tag fragen kann, Alter, was ist eigentlich gerade mit dir los? Gibt es wirklich ein Problem oder machst du dir das gerade? Und woher kommt das? Das ist irre. Das hat vom Prinzip her, läuft es immer auf Selbstbeobachtung hinaus. Und die ist nicht abgeschlossen. Also da kannst du nicht sagen, gestern habe ich mich selbst beobachtet, jetzt ist alles klar und ich habe das gelöst, sondern das geht tiefer und tiefer und tiefer und tiefer. Und die Frage ist immer, wie viel Bock hast du darauf, tiefer zu gehen? Bevor du es an die Kindergärtner übergibst und sagt, hört mal her, wie ihr euch aufführt, das ist echt dreckig. Ja. Was in manchen Fällen wahrscheinlich auch stimmt. Also obwohl es stimmt. Ja. Das ist das Problem dabei. Und das ist die Geschichte mit Henne und Ei. Es gibt immer jemand, der das beobachtet. Und dieser Beobachter wurde bisher in der Wissenschaft weitgehend ausgeschlossen. Also da wurde so getan, wie wenn es den nicht gäbe. Da wurde behauptet, das könnte eine objektive Instanz sein. Und es wird mittlerweile selbst wissenschaftlich immer klarer, dass es diese objektive Instanz nicht gibt, dass selbst der Beobachter mit seiner Intention schon etwas an der Situation verändert. Und jetzt stell dir mal vor, der Beobachter ändert sich. Das ist eine Sache, die können viele Menschen, die diesen Weg gehen, in ihrer eigenen Familie beobachten. Die haben ihr Leben lang gestritten mit ihren Eltern oder sich zumindest, wenn es kein Streit war, auseinandergesetzt, dass sie sich verändern oder dass sie was anderes, also dass die Kinder sagen, hey, die Eltern könnten sich ja auch mal verändern, die können ja auch mal was machen und die Eltern machen einfach nichts anderes. Ja? Die machen nichts anderes, die bleiben, wie sie sind. Und dann fangen die Kinder an, die längst keine Kinder mehr sind, sondern schon Erwachsene, und dann fangen die an, etwas in ihrem Leben zu ändern, selbst wenn die Eltern was dagegen haben. Und sie ziehen es einfach durch und sie machen es. Und plötzlich stellen diese Kinder fest, heilige Scheiße, meine Eltern haben sich verändert. Aber ich habe nichts mehr gesagt. Wie geht das? Das möchte ich nur, bevor wir jetzt über das ganze Thema sprechen, worauf ich riesen Bock habe, weil da liegt so vieles im Argen, das ist unfassbar, möchte ich das vorwegschicken und ich möchte sagen, ich sage das nicht aus einer Klugscheißer-Position heraus, dass ich der Meinung bin, ich könnte das alles. Ich würde versagen ohne Ende. Sehr wahrscheinlich. Vielleicht würde ich das ein oder andere anders machen. Das heißt aber nicht, dass ich besser bin oder dass es so viel richtiger wäre. Aber worum es mir geht, ist einfach nur die Inspiration. Wenn Menschen Bock drauf haben, und ich gehe einfach davon aus, dass bei dem Kongress Menschen dabei sind, die Lust auf diese Veränderung haben und auch auf diese Selbstbeobachtung, und dann sind wir in der Position, wenn wir bereit sind, uns selbst zu beobachten, sind wir in der Position, wo wir auch genauer hinschauen dürfen, ohne die anderen zu verurteilen, sondern einfach nur zu sagen, hey, welche Mechanismen wirken da eigentlich gerade?
Ja, also das davon von dem Belehren und Verurteilen, da möchte ich mich ja auch, also da
Machst du auch nicht. Das
ja,
ist.
nee, ne? Ich denke auch, der Weg, also ich habe jetzt so den Entschluss für mich gefasst, doch jetzt mal den Weg zu gehen, mal über einen eigenen Kindergarten nachzudenken und dann eher Leute natürlich um mich herum zu sammeln, die schon mal so in die Richtung denken.
Ja.
Ja, und dafür
Das
quasi
ist
auch
ein.
Inspiration zu holen, weil auch mit einem guten Willen, so wir wollen irgendwas anders machen, ist es ja schon, wird das auf jeden Fall hilfreich sein, dann nochmal drüber nachzudenken, wie sind die Beziehungen auch, wenn, oder wie beeinflusst meine Geschichte und mein Denken immer wieder die Beziehung zum Kind und auch konflikthafte Situationen.
So ein Kindergarten, also das ist der beste Weg, den du gehen kannst, einen eigenen Kindergarten gründen. Und zwar hat der zwei Effekte. Das erste ist, du redest nicht nur oder beschwerst dich nicht nur oder sagst nicht nur, was sich ändern könnte, sondern du machst tatsächlich was. Also getreu dem Motto von Mahatma Gandhi, sei du die Veränderung, die du in der Welt sehen willst. Also beschwer dich nicht, dass es keine tollen Kindergärten gibt, sondern gründ selber ein. Dann bist du wirklich dabei. Dann bist du bei der Sache. Und dann bist du wirklich eine Hilfe. Und du lebst diese Veränderung. Und das Zweite, was total spannend wird bei dieser ganzen Sache, wenn das wirklich in diesem Geist gemacht wird, dann werdet ihr feststellen, dass dieser Kindergarten kein Kindergarten ist, sondern ein Kindergärtnergarten. Das heißt, ihr werdet euch entwickeln. Ihr werdet feststellen, was ihr verloren habt im Lauf eurer Kindheit, was in euch programmiert wurde, was euch weggenommen wurde, was Glaubenssätze sind, die stimmen können, aber nicht müssen. Das heißt, es wird eigentlich ist es kein Experiment, um Kindern etwas Gutes zu tun, sondern um euch etwas Gutes zu tun. Ihr werdet wachsen. Weil ihr werdet feststellen, krasse Scheiße, es ist alles anders, als ich jemals dachte. Und selbst das, also selbst die alternativ orientierten Menschen, die sagen, ah ja, alles ein bisschen freier, alles ein bisschen weniger streng und so weiter, selbst die werden feststellen, oh krass. Ich habe noch so viel Mist im Keller. Ich muss weiter an mir arbeiten, in Anführungsstrichen. Ich muss weiter bei mir schauen, statt zu sagen, ja, aber wir sind jetzt die Guten und wir kämpfen für gute Kindergärten. Du wirst erst mal merken, in was für einen Selbstentwicklungsprozess du da reinkommst und dann feststellen, oh krass, das ist ganz schön heftig, das tut weh, das ist aufregend, das ist schmerzhaft. Das ist gar nicht das Paradies, was ich mir vorgestellt habe. Weil das ist ja das, wovon wir immer träumen. Wir denken immer, ah, momentan fühlt sich's scheiße an, das ist Kacke, müssen wir ändern, also machen wir was Geiles. Und dann machst du was Geiles und dann merkst du, wow, hier geht's richtig ab. Es ist gar nicht so einfach und so easy, wie ich es mir vorgestellt habe. Und das sind die zwei genialen Effekte und das ist super. Es gibt nichts Besseres, als das so zu machen.
Ja, also ich denke, also ja, genau wie du sagst, das Ende ist nicht absehbar. Und also so,
Ja.
so die Grundidee ist, so heißt ja auch der Kongress, auf Augenhöhe, die Kinder radikal, schon mit ihren eigenen Bedürfnissen und auch mit ihrer Begeisterung, so die zwei Pole sehe ich so ein bisschen ernst zu nehmen, was aber sicher auch sozusagen aus rationaler Erwachsenensicht teilweise Harakiri ist. Ich glaube, das ist auch immer der Grund, oder das ist meine Mutmaßung, warum es im Kindergarten so streng teilweise zugeht, weil die Kindergärtner Angst davor haben, was passiert, wenn die Regeln nicht mehr da sind, in dem Sinne, wenn nicht mehr ganz klar und strikt gemacht wird, was angesagt wurde, sondern wenn die Kinder sozusagen nach ihrem Gefühl agieren dürfen.
Die
Und das
Regeln
ist.
sind für die Kindergärtner da. Das ist der Witz. Die Regeln sind für die Kindergärtner da. Also die sind
Absolut.
von Kindergärtnern erfunden und sie sind nicht für die Kinder, sondern sie sind für das Wohlergehen der Kindergärtner da. Sonst würden die Kindergärtner diese Regeln ja nicht aufstellen. Sie wollen ja etwas schaffen, womit es Ihnen gut geht. Und die Frage ist einfach nur, warum geht es Ihnen ausgerechnet mit diesen Regeln gut? Welches Weltbild steht dahinter? Und hey, du gehst damit so ein großes Thema an, weil das bedeutet, jeder, der dort reingeht, der bei dir mitmacht, als Kindergärtner, der muss sich diese Frage stellen, welches Weltbild habe ich, wie bin ich drauf, welches Menschenbild habe ich, wovon gehe ich aus? Gehe ich davon aus, dass Kinder etwas sind, was ich manipulieren muss, damit es gut wird? Und du hast ein tolles Motto, das ist, ich würde es aber noch krasser, wie soll ich sagen, also wenn das Motto heißt auf Augenhöhe, dann ist die erste Frage, die ich mir stelle, ist, warum will ich das überhaupt? Und das liegt daran, weil es bisher offensichtlich nicht auf Augenhöhe ist, ja, sondern weil es ganz klar ist, der Kindergärtner, der Große, dominiert den Kleinen.
So. Definitiv, ja.
Und der Kleine hat vom Prinzip her keine Chance. Ist da eigentlich, wenn wir ganz, ganz ehrlich sind, ist es ein Gefängnis für den Kleinen. Das ist nichts, wo er irgendwie sagen kann, ja, aber du, ich gehe jetzt mal rüber zum Edeka und kaufe mir ein bisschen Marzipan oder sowas. Sondern dann wird der Kindergärtner sagen, nee, du bleibst schön hier und Marzipan gibt es auch keins.
Ja.
Und selbst dann nicht, wenn das sicher organisierbar wäre. Ja, da kommen dann immer, werden so Argumente vorgeschoben, ja, aber da ist eine Straße und da gibt es Autos und so weiter. Ja, das könnte man auch so organisieren, dass der nicht verunfallt. Das kriegt man hin. Ja. Und das Geile finde ich, das, was du am Anfang gesagt hast, dass du dich nicht als Erzieher siehst, sondern als Kindergärtner. Und das Schöne ist, in diesem Wort Kindergarten liegt alles drin. Es ist ein Garten für die Kinder. So, was ist eine Gärtnerei? Was macht ein Gärtner? Und das ist das Äquivalent. Der Gärtner muss nicht auf Augenhöhe mit dem Gemüse sein. Verstehst du, was ich meine? Klingt jetzt übertrieben, aber der muss nicht sagen, oh, ich muss das Gemüse gleich behandeln oder ich muss auf Augenhöhe mit dem Gemüse sein, ich muss mir über... Nee, der hat gar keine andere Wahl, außer die Natur des Gemüses zu akzeptieren. Und das bedeutet, er weiß ganz genau, damit eine Gurke wächst, muss er irgendwann mal anfangen, diesen Samen reinzupflanzen. So, das haben schon die Eltern gemacht. Ja? Dann fängt das Ding irgendwann mal an zu wachsen und dann muss er es gießen, vielleicht ein paar Nährstoffe dazu, je nachdem, düngen, irgendwas. Braucht Sonnenlicht, also er kann es nicht im Keller aufziehen, sondern mindestens in einem Glashaus, vielleicht sogar besser noch draußen. Und dann hat er keine Chance mehr, auf irgendeine Art und Weise einzugreifen. Das heißt, egal wie viel er bis dahin gemacht hat, selbst ob er es gentechnisch verändert hat und es eine Riesentomate wird, ab diesem Zeitpunkt, wo er das seine Pflicht in Anführungsstrichen getan hat, kann er nicht mehr eingreifen und kann sagen, ja, aber wenn ich jetzt noch an der Tomate ziehe und ihr jeden Tag erkläre, wie scheiße sie ist, dann wird sie größer. Das passiert nicht. Sondern er lässt einfach los, aber er muss gar nicht loslassen, weil das gar nicht in seinem System drin ist. Also niemand hat ihm jemals beigebracht, Alter, du musst an Tomaten ziehen. Und das einzige Problem, was wir haben oder was ihr als Kindergärtner habt, ist, dass uns das jemand mal beigebracht hat, diesen Blödsinn, und dass wir daran glauben. Und das wäre tatsächlich so, wie wenn man Gärtnern erzählen würde, du, ab der zweiten Woche musst du regelmäßig jeden Tag 30 mal 10 Minuten, keine Ahnung, an dieser Gurke ziehen. Und wenn du das oft genug machst, dann wird die doppelt so schnell und doppelt so gut und der Geschmack wird besser. Das ist das Problem. Und wir checken es nicht. Wir denken, nein, Stefan, das kannst du nicht vergleichen. Das geht nicht. Doch, kannst du. Weil genau so ist es. Das ist Leben. Und du würdest bei einem, keine Ahnung, kein Tier kommt auf die Idee, dass es seinen Kindern irgendetwas beibringen muss, außer ein Vorbild zu sein. Das ist alles. Und wenn du ein liebevolles Vorbild bist, was glaubst du, was das Kind wird? Das ist so einfach. Wir verstehen das immer nicht, dass die Kinder, jedes Kind wird in sein soziales System reingeboren. Komischerweise hat es dann anschließend die Religion der Eltern. Zum Beispiel. Wie geht das? Ja, weil das alles übernimmt, was die Eltern haben. Selbst dann, wenn es eine Zeit lang vielleicht sogar im Widerstand dazu ist, aber das ist irgendwie ein Teil von seiner Welt. Selbst wenn die Eltern katholisch sind und es wird später Atheist, Das hat es mitbekommen, was katholisch sein bei den Eltern bedeutet hat. Und von daher ist es ein super geiles Projekt, weil man sich über die Idee von Gärtnern Gedanken machen kann und schauen kann, okay, welchen Einfluss habe ich? Ja, ich kann den Kindern eine sichere Umgebung bieten. Okay, alles klar. Das heißt, natürlich, ich lasse das Tor nicht offen und lasse sie nicht auf die vielbefahrene Hauptstraße rausrennen, schon klar. Also ich versuche, dass sie am Leben bleiben. Ja? So, und dann, was kann ich dann noch machen? Und das ist nicht laissez-faire, das verstehen die meisten Menschen falsch. Die denken, oh ja, das ist ja so, ein Stefan interessiert ja gar nichts und so. Nee, das ist eine intensivere Verbindung mit dem Kind, aber über meine Gefühle und nicht über meinen Kopf. Das heißt, ich bin da, und ich fühle alles, was ich fühle, wenn ein Kind etwas macht, was mir schräg reinfährt. Solange es nicht gefährlich ist, also solange es sich gerade nicht irgendwie selber umbringt oder vom Baum runterspringt, was es nicht überleben wird oder keine Ahnung, ist schon klar, ja. Ich werde immer dafür sorgen, dass ich schneide die Pflanze auch nicht einfach ab oder schaue, wie sie vor sich hin trocknet, weil ich es nicht gegossen habe.
Ja.
Aber dann sind also sobald ich dafür gesorgt habe, dass das lebt und dass es sich entfalten kann und dass es dass die Umstände ganz okay sind, sobald das gegeben ist, werden meine Eingriffsmöglichkeiten und überhaupt meine Möglichkeiten sind danach extrem begrenzt, wenn ich nicht bei mir bin. Also wenn ich nur das mache, was ich halt gelernt habe, nämlich dem Kind zu sagen, wie es zu sein hat und was es machen muss, dann sorge ich nur für einen weiteren Roboter, wie ich einer bin. Und das ist die Frage, ob ich das will oder ob ich diese Chance, ein Kind begleiten zu dürfen, für mich und für meine eigene Freiheit nutze. Und das ist was vollkommen anderes als laissez-faire. Laissez-faire ist nämlich, ist mir scheißegal. Ich setze mich in die Ecke, rauche eine Pfeife und lese ein Buch oder schaue auf meinem Handy irgendwie YouTube und mir sind die Kinder scheißegal. Das ist laissez-faire. Und deswegen hat laissez-faire auch nicht funktioniert.
Ja.
Weil das war eine Leck mich am Arsch-Haltung und keine, wo ich fühle mich mit dem Kind so verbunden Geschichte. Und ich bin da, wenn es meine Hilfe braucht, ich bin da und ich helfe ihm. Und wenn es irgendetwas will von mir, bin ich da. Aber bis dahin beobachte ich einfach mal. Und wenn es bei mir im Körper ein Gefühl auslöst, nicht ein Gedanken, sondern ein Gefühl im Körper, dann schaue ich hin. Und ich finde da bei mir, da finde ich das Beispiel von André Stern immer wieder so geil. Der sagt, er kann es nicht sehen, wenn sein Sohn, der war damals 5, glaube ich, oder so, auf Bäume klettert. Er bekommt Angst um seinen Sohn. Und das Resultat ist nicht, dass er seinen Sohn nicht auf Bäume klettern lässt, sondern das Resultat ist, dass er sagt, wenn du auf Bäume klettern willst, musst du das mit jemand anders machen. Da darf ich nicht dabei sein. Also es das heißt, er zieht sich bewusst zurück und lässt die Mutter mitgehen oder den Opa oder so. Und die können das aushalten.
Genau, man braucht einen,
Und
das
das,
aushält.
genau, und das ist die Selbstreflexion, die man im Kindergarten als Kindergärtner braucht. Das ist wirklich groß, das zu kapieren, das zu verstehen, dass es meine Angst ist. Genial.
Da ist noch die Frage, aber wahrscheinlich erübrigt sich das, wenn man das sozusagen bei Anmeldung schon so klar hat, dass man es den Eltern mitteilt. Aber ich höre quasi schon bestimmte Eltern, die dann aber ihr Kind sicher nicht bei mir anmelden würden. Ja, was soll denn aus dem Kind dann werden, ne, wenn man es nur das machen lässt, worauf es Lust hat?
Ja.
Ne, ich meine, ich kenne es ja von dir sozusagen, dieses Radikale der Freude folgen, und ich spüre einfach und erlebe es täglich im Kindergarten. Und es gibt Tausende und die sind alle unterschiedlich organisiert, aber das, was ich bis jetzt erlebt habe, halt, dass es so strukturiert ist, dass sie eben ständig aus ihrer Freude rausgeholt werden. Das ist eben ständig dieses Nein, das ist jetzt nicht dran, ach, du hast da Lust drauf, na, später vielleicht und so weiter. Genau, und das wird quasi gleich von Anfang an verschüttet.
Das ist eine super spannende Frage. Was soll denn aus dem Kind werden? Weil die können wir auch jetzt anwenden. Also, was denkst du, was soll aus dem Kind werden? Das ist eine super geile Rückfrage. Also, wenn du das mal klar hast und die Eltern dann sagen, ja, naja, das soll erst in die Schule gehen, dann natürlich Gymnasium, dann Abitur, dann Studium, dann Doktortitel und so. Okay, also das heißt, du hast für dein Kind diesen Weg vorgesehen, vollkommen unabhängig davon, was das Kind will. Nur damit wir das klar haben. Du hast das Kind noch nicht gefragt, das Kind hat auch noch nichts dazu gesagt und du hast auch nicht hinterfragt, ob dein Kind sagt, ich will Doktor werden, weil dein Mann ein Doktor ist. Also sein Vater. Ja? Sondern du hast einfach ein Bild im Kopf. Und wenn du das klar hast, dann ist man wenigstens ehrlich. Dann sagt man, nee, okay, dann ist der Kindergarten auch falsch, weil wir haben kein finales Bild im Kopf für die Kinder. Wir wissen nicht, ob das ein Arzt, ein Rechtsanwalt oder vielleicht ein Bauarbeiter oder Ingenieur wird. Wir haben keinen Peil. Und wir wollen das auch gar nicht beeinflussen, sondern was wir kreieren wollen, ist eine Umgebung, in dem das Kind wählen kann, aus verschiedensten Angeboten, die vollkommen frei zur Verfügung stehen,
ja,
wo wir dem Kind nichts beibringen wollen, sondern wo das Kind sich einfach ausprobieren darf. Es ist vollkommen normal, dass da Dinge kaputt gehen, weil das ist in der Phase sogar notwendig. Und du kannst jeden fragen, der auch zu einem späteren Zeitpunkt mal was gelernt hat. Ich habe Mountainbiken gelernt, alter Schwede, sind bei mir Sachen kaputt gegangen. Nie absichtlich, sondern einfach nur, weil das zum Prozess dazugehört. Wenn man das aber nie erlebt hat und immer unter dieser programmierten Käseglocke aufgewachsen ist, dass nichts kaputt gehen darf, dann ist man auf dem falschen Dampfer. Dann hat man das einfach nie erfahren, was es bedeutet, etwas auszuprobieren. Dass er zwischendurch muss man Dinge kaputt machen dürfen, nicht weil man sie kaputt machen will, sondern weil sie kaputt gehen, indem man sie falsch verwendet oder wo halt einfach ein Fehler passiert, was menschlich ist und total normal. Also ich müsste an meiner Fehlertoleranz arbeiten als Erwachsener. Aber das wollen wir nicht. Wir wollen es immer gleich perfekt haben. Und deswegen stecken wir, wenn wir ehrlich wären, und das ist der nächste Punkt, in so einer Scheiße. Weil wir sind ja selber nicht glücklich. Das heißt, wir müssen ja auch unser Leben anschauen. Wir müssen sagen, okay, ich bin jetzt dieser Doktor, dieser Anwalt, den ich gern aus dem Kind machen würde. Stellt sich also die Frage, bin ich zu 100% glücklich? Und damit meine ich nicht, dass ich die ganze Zeit mit dem Dauergrenzgrinsen durch die Welt laufe, sondern einfach nur, bin ich zufrieden mit dem, wie es ist? Und es kann gar nicht sein, weil sonst hätte ich keine Pläne für mein Kind. So, weil wenn ich zufrieden wäre, dann wüsste ich, ein zufriedenes Leben ist nicht abhängig davon, ob ich Rechtsanwalt oder Arzt bin oder ob ich 100.000 oder 1 Million auf dem Konto habe, sondern es sind ganz andere Kriterien, es ist ein Inside-Job, ja, hier. Ja. Die nächste Revolution findet innen statt. Nichts Äußeres, nichts, wo man aus einem Menschen was machen muss. Aber wenn man das klar hat, also wenn man diese Frage zurückgibt und sagt, ja, was soll denn aus dem Kind werden? Dann bekommt man so viele spannende, interessante Antworten. Da merkt man dann, dass die Eltern die ganze Zeit Angst haben, dass das Kind arbeitslos wird. Dass das Kind nichts zu essen hat, dass das Kind verhungert, dass es sich nicht selbst ernähren kann. Warum gehe ich davon aus? Nur weil es Hauptschule hat oder kein Hauptschulabschluss oder was? Was soll das Problem sein? Alle haben nur Angst vor Arbeitslosigkeit, aber keiner hat Angst vor der Arbeit, die er tut, die ihm keinen Spaß macht. Das ist verrückt. Das ist wirklich irre. Also wir müssten echt anschauen, wo stehen wir eigentlich? Wirklich. Nicht so mal schnell drüber und sagen, ja, es ist alles gut. Es ist einfach nur ein Selbsterkenntnisprozess, das ganze Ding.
Ja, und selbst wenn der Vater glücklich wäre als Arzt, heißt das ja trotzdem nicht, dass das Kind deswegen auch Arzt werden muss, um glücklich zu werden.
Genau, das ist das Geile. Ich bin mir sicher und ich würde gern mit einem glücklichen Arzt sprechen. Ich bin mir sicher, dass die glücklichen Ärzte diesen Plan für ihre Kinder nicht haben. Weil sie es wissen. Weil ein glücklicher Mensch muss das gecheckt haben. Wenn du das nicht gecheckt hast, kannst du nicht glücklich sein. Das geht gar nicht. Weil dann bin ich die ganze Zeit im Außen orientiert, bin darauf fixiert, was andere machen und mit meiner Sorge die ganze Zeit bei anderen. Wenn ich die ganze Zeit in Sorge bin, kann ich nicht glücklich sein. Das geht nicht.
Oder dass sie gecheckt haben, ich kann nur glücklich sein, wenn ich meiner Freude folge. Oder wenn ich das mache, worum es mir geht.
Ja. Und es geht natürlich auch, potenziell geht es selbst in Berufen, die dir nicht so viel Spaß machen oder wo du sagst, das ist eigentlich nicht. Aber es ist die Frage, wie sehr man das strapazieren muss. Ja? Und ob man die Kinder auch wieder in diese Richtung lenken muss. Also man kann schon es ist ein Inside-Job, deswegen ist es vom Prinzip her wirklich egal, was du machst. Und trotzdem merke ich in meinem Leben, je mehr ich diesen Inside-Job mache und bei mir bin, statt bei den anderen, desto mehr ergibt sich auch automatisch ein, in Anführungsstrichen, berufliches Umfeld, das für mich so natürlich ist, dass es sich nicht wie ein Beruf anfühlt oder wie Arbeit. Ich habe verrückteste Arbeitszeiten und ich denke nie, oh Gott, jetzt muss ich noch arbeiten. So. Das ist etwas, was sich die meisten Menschen gar nicht vorstellen können, weil wir so gewohnt sind. Naja, man geht halt in die Arbeit. Das ist auch die verrückte Idee von Rente. Rente ist die Idee, irgendwann mal aufhören zu können. Ja, warum?
Weil es keinen Spaß macht.
Ja, genau. Das ist der einzige Grund. Ja. Wenn du etwas machen würdest, was dir Freude bereitet, das muss nicht immer das purste Glück sein, sondern das kann auch manchmal was ganz Normales sein, was dich, obwohl es vielleicht für andere anstrengend wäre, für dich ist es nicht anstrengend, für dich ist es total einfach, total easy. Du machst es halt und es passiert einfach. Du musst nicht ständig vor Glück ausflippen, aber es ist so normal, dass dich einfach nicht nervt und nicht stresst. Und dann denkst du gar nicht daran, ja, wann kann ich jetzt endlich damit aufhören, weil es ist ja total easy. Wir denken aber, dass es das nicht gibt. Das ist das Problem. Das ist der Grund, warum wir so hart arbeiten. Wir denken, weil wir von Anfang an so programmiert wurden, dass es das nicht geben kann. Deshalb haben wir es natürlich auch nicht gesucht, was wir eigentlich nicht suchen hätten müssen, sondern wir hätten einfach nur bei dem bleiben können, was wir gerade machen. Mhm. Dann hätte es sich von alleine ganz automatisch ergeben, Schritt für Schritt. Wir hätten es gar nicht gemerkt, sondern es hat ja das Gegenteil stattgefunden. Wir wurden aus diesem natürlichen Flow heraus manipuliert. Und der natürliche Flow ist eben nicht Ekstase, sondern es ist einfach nur total normales, easy Leben. Kein Stress, aber auch nicht unbedingt ständig Freudensprünge, sondern einfach ganz normal. Und aus dem mussten wir herausmanipuliert werden, damit wir überhaupt so drauf sein können, wie wir drauf sind. Und ich finde es immer wieder erstaunlich, dass Menschen daran Angst bekommen, dass wenn das jeder macht, seiner Freude zu folgen oder dem zu folgen, was ihm leicht fällt, dann bekommen alle gleich Angst, dass die Gesellschaft nicht mehr funktioniert. Wir müssen uns wundern, dass die Gesellschaft auf die Art und Weise, wie wir sie heute haben, überhaupt funktioniert. Es ist ein Wunder, dass es solche unfassbaren technologischen Innovationen, wie wir in den letzten 10, 20 Jahren erlebt haben, Internet, Mobil, Smartphone, ja, was wir alles kreieren, es ist unfassbar, dass wir das in dieser Kultur überhaupt schaffen. Und jetzt stell dir vor, du lebst in einer Kultur, wo Menschen in Freude sind. Das wird sich potenzieren. Das wird nicht abflachen und oh Gott, plötzlich sind alle irgendwie Gammler und hängen nur noch ab und saufen irgendwie eine Flasche Wein nach der anderen auf der Parkbank. Das ist totaler Quatsch. Aber das ist so unsere Idee, unsere Befürchtung, unsere Angst. Wenn die Disziplin weg ist, dann bricht hier die Hölle aus. Aber wir leben schon in dieser Hölle, weil Menschen, die während des gesamten Tages kein gutes Gefühl haben, was soll das anderes sein als die Hölle? Mhm. Und ich spreche aus Erfahrung. Also das ist nichts, was mir unbekannt ist. Aber es ist weg. Es ist nicht mehr da. Zumindest meistens. Und das ist das, was man auf so einem Weg als Kindergärtner dann merkt. Und natürlich, da ist man dann auch konfrontiert mit den Erwachsenen, also mit den Eltern, die dann sagen, ja, aber ich habe die Vorstellung und es ist geil, weil wenn man das für sich selbst reflektiert, dann kann man mit den Eltern vielleicht tolle Gespräche führen. Und es muss ja nicht gleich 100% sein, aber nur mal so ein Impuls, so eine kleine Anregung. Ich weiß, dass es schwierig ist für die meisten, das überhaupt zu akzeptieren und alle denken dann gleich an Hippies und alle rauchen nur noch Joints und so. Aber das ist es nicht. Das ist es nicht. Da können sehr seriöse Sachen draus hervorgehen. Da kann eben auch ein Arzt draus hervorgehen, aber ein Arzt aus Leidenschaft. Mit Liebe im Herzen. Das ist was vollkommen anderes, wie ein Arzt, der es wegen Geld macht oder weil sein Vater ein Arzt ist.
Absolut. Ich wollte eigentlich fragen, aber ich bin gerade am Überlegen, ob sich das damit erübrigt, sozusagen, was kann man den Kindern mitgeben? Ja, was
Doch,
kann
das ist eine
man
geile
mitgeben?
Frage.
Aber möglicherweise ist die Antwort, aber wir können sie mal rannehmen, oder ist die Antwort, wir müssen sie einfach nur so lassen. Aber es gibt da gefühlt irgendwie gerade mindestens einen Bereich dazwischen.
Die Schwierigkeit ist ja die, du kannst einem Kind immer nur das mitgeben, was du selber hast. Etwas, also nicht hast im Sinn von egal materiell oder sonst irgendwas, sondern irgendetwas, was in dir inwendig auch drin ist. Und jetzt stell dir vor, du hast den ganzen Tag Stress. Dann wird es total schwierig, einem gestressten Kind, noch nicht mal von dir, sondern vielleicht von anderen, Ruhe zu vermitteln, weil du selber bist ja auch gestresst. Und von daher kannst du ja immer nur das geben, was selbst in dir ist. Du kannst, und das ist ja auch der Grund, warum wir den Kindern aktuell genau das mitgeben, was wir ihnen mitgeben. Wir geben ihnen das mit, was in uns ist. Unsere Programmierung, unsere Vorstellung von der Welt, unser Weltbild. Ich habe zum Beispiel von meinen Eltern habe ich übernommen, dass Mercedes-Fahrer Arschlöcher sind. Nicht wirklich das Wort Arschloch, natürlich nicht, sondern Angeber und Aufschneider und keine Ahnung, irgendwie so. Also sind auf jeden Fall keine tollen Menschen. Das ist einfach so drin bei mir. Da habe ich das habe ich nie wirklich reflektieren können. Dazu hatte ich gar keine Möglichkeit. Das ist, wie sagt man so schön, mit der Muttermilch habe ich das aufgesogen. Mein Vater ist halt immer Opel und VW gefahren. So Arbeiter, Mittelstand oder Mittelschicht Ding. Ja? Dass Mercedes-Fahrer gibt, die das aus ganz anderen Gründen kaufen, wieder mit anzugeben, war bei mir nicht auf der Agenda. Ich musste mir das erst anschauen und ich musste erst lernen, schöne Autos, bin kein totaler Autonarr jetzt, aber einfach schöne Autos, die mir gefallen, reinzulassen. Im Sinn von, wow, schönes Auto. Nicht an den Fahrer denken und dann neidisch werden, eigentlich einerseits auf die Kohle, die er hat, und andererseits ihn verurteilen, dass er es für sein Auto ausgibt und dass es ja nur zum Angeben ist, sondern einfach nur genießen, dass ich jetzt gerade ein schönes Auto sehe. Das ist ein heftiger Prozess und das müssten wir in allen Bereichen tun, wo wir solche komischen Überzeugungen haben, die wir halt einfach, wie gesagt, mit der Muttermilch aufgesogen haben. Und dann können wir auch den Kindern was mitgeben. Das ist so. Wenn wir das für uns klar bekommen, dann können wir den Kindern was mitgeben. Und zwar die Ruhe und die Gelassenheit, die wir mit dem Leben dadurch bekommen. Also das heißt, jetzt ist es ja so, wir machen ihnen Stress. Ja, wir sind im Stress, also machen wir ihnen Stress und wir sind in unseren Programmen, also geben wir die Programme weiter und erzählen ihnen irgendwas von der Welt, wo wir in Wahrheit sagen müssen, wenn wir ehrlich sind, ich habe keine Ahnung, wie es wirklich ist, aber ich bilde mir das so ein. Das ist eindeutig. Wenn man das, man kann jeden Bereich da überprüfen und kann fragen, bist du dir wirklich sicher, dass es so ist? Alle Mercedes-Fahrer sind Arschlöcher. Ganz sicher? Vielleicht kennst du sogar jemanden, der Mercedes fährt, du weißt es aber nicht und es ist dein Kumpel. Könnte passieren. Und wenn ich dann die Ruhe entwickle, dann muss ich das Kind ja nicht mehr stressen und dann gebe ich ihm also den Stress nicht mehr weiter, sondern dann gebe ich ihm die Ruhe weiter. Aber das ist nichts, was ich in dem Sinn mache. Jetzt ist es ja auch nichts, was ich in dem Sinn mache. Ich check das ja noch nicht mal, dass ich dem Kind eigentlich meinen Stress weitergebe. Ich denke, ich gebe ihm tolle Verhaltensregeln, super Maßnahmen für seine Entwicklung. Das ist aber nur meine Überzeugung. Das ist nicht das, was ich wirklich mache. Und wenn ich das schaffe, dass ich mit dem Kind und mit meinen Gefühlen einfach bin, so wie ich bin, ohne es anzuschreien, ohne gleich eine Übersprungshandlung einzuleiten, weil ich Angst habe oder sowas. Das kriegt das Kind mit. Das Kind ist ja nicht blöd. Also was Kinder mitbekommen, sind doch nicht die Worte. Das ist die Schwingung hinter den Worten. Das ist, wie bist du drauf? Deine nennst Stimmung, wenn es nicht esoterisch sein darf als Begriff, ja, dann nennst dein Gemütszustand. Die Kinder fühlen das.
Absolut.
Und das können wir mitgeben. Das kannst du tatsächlich, wenn du diese Ruhe hast. Und es ist nicht dieses laissez-faire, leck mich am Arsch, Ruhe, so, ja, ich sitze da und schaue mir alles an, sondern das ist wirklich bereit sein, alles zu fühlen, was ich fühle, wenn Kinder in meiner Nähe sind. Ja, ich weiß, dass es gibt einen Grund, warum ich keine Kinder habe, weil die bringen auch unglaublich viel Scheiß hoch. Und ich muss erstmal in der Lage sein, bei mir zu schauen und es in meinen anderen Beziehungen klar zu bekommen und genau hinzuschauen, was ich da eigentlich die ganze Zeit tue, bevor ich in der Lage bin, ein Wesen in die Welt zu begleiten und zu sagen, na schau mal, das ist das, wie es bei uns abläuft hier. Bei vielen Dinge würden mir wahrscheinlich wehtun, ihm zu zeigen, weil es sich für mich schon gar nicht mehr gut anfühlt und natürlich, sondern total irre, was teilweise abgeht in unserer Welt.
Das ist ja auch so das Schizophrene, ne? So die Erwachsenenwelt ist eigentlich total voller Krieg und weiß nicht was und Neid, ja. Und naja, was man so alles so kennt, ne? Und gleichzeitig ist so der Anspruch im Kindergarten immer ja und streitet doch nicht und
ja, geil.
Halt auch nett zueinander und haut euch nicht, aber die Erwachsenen machen es eigentlich vielleicht jetzt nicht mit Fäusten vor, aber verbal und hintenrum und weiß nicht was. Ja.
Also das ist, ich finde es immer wieder spannend, dass wir denken, Kinder würden mit dieser Agenda hierher kommen. Also so nach dem Motto, der Mensch als schlechtes Wesen. Ja? So von Grund auf schlecht.
Doch, ich würde sagen, das ist die Grundannahme.
So. Und das ist absolut verrückt. Absolut verrückt.
Ja.
Ich kann das gar nicht mehr nachvollziehen, weil das hat ja was mit meinem Menschenbild zu tun. Es hat damit zu tun, dass ich eigentlich im Krieg mit allen anderen bin. Und dann denke ich, ich muss dem Kind erklären, die Welt ist schlecht und es gibt ganz böse Menschen und so weiter und wundere mich dann, warum das Kind schlecht draufkommt. Also ich weiß nicht mehr, wer das war leider, deswegen kann ich es jetzt nur als Anekdote erzählen. Es gab mal einen Kinder- und Jugendpsychotherapeuten, der hat gesagt, zu ihm kommen ständig Eltern oder ihr, das weiß ich jetzt auch nicht mehr, und die wollen da ihre Kinder abstellen und sagen, schau mal, mein Kind hat folgendes Problem, bitte behandeln, bitte reparieren. Und er sagt, er müsste jedes Mal sagen, schon klar, ich habe jetzt das Problem vom Kind gehört, aber wer da bleiben muss, ist nicht das Kind. Das sind Sie. Es gibt keinen anderen Grund dafür, warum das Kind so ist, wie es ist, außer das unmittelbare Umfeld. Und da finden die Prägungen statt. Und da gibt es doch dieses schöne Beispiel, ich weiß es nicht, Gerald Hüther hat es erwähnt, ich weiß nicht, ob er das Experiment selber auch gemacht hat, aber das ist dieses, ich glaube, ich habe das auch im Retreat erzählt, oder? Mit diesen, da wird 6 Monate alten Babys, wird so ein Video gezeigt, so ein Zeichentrickfilm oder so, mit diesen Figuren. Und da gibt es irgendwie den grünen Unterstützer. Also da muss so eine blaue Figur geht über den Berg, ja, es geht einfach drüber und wieder runter. Und dann geht es über den Berg und es schafft es aber nicht ganz bis oben über die Spitze und dann kommt ein grüner Unterstützer von hinten und hilft ihm über den Berg und dann gehen sie auf der anderen Seite wieder runter. Und der zweite Fall ist, da kommt das blaue Männchen geht hoch und dann kommt von oben ein roter, der es runterschubst. Und so, dass das blaue Männchen nicht über den Gipfel kommt. Und wenn du dann anschließend diesen Babys, die ja eben Sprache, keine Sprache, die sehen nur, die nehmen wahr, das ist ja alles erst in der Entwicklung. Und wenn du denen dann diese Bauklötze zur Auswahl gibst, rot oder grün, wählen die, glaube ich, sogar zu 100% den grünen. Und dann machen sie das gleiche Experiment 6 Monate später nochmal mit Einjährigen. Und ich weiß nicht, wie hoch die Prozentzahl ist jetzt, aber irgendwie 50% oder sogar mehr nehmen dann den roten. Also ist die Frage, was ist in diesem halben Jahr passiert? Es kann nicht sein, dass es Regeln sind in dem Sinn, das, was man den Kindern gesagt hat, weil das Kind versteht noch gar nicht. Es muss also alles, was Nonverbales sein. Und die Frage ist, was ist es und von wem kommt es vor allem? Es geht gar nicht darum, was das ist. Und wer muss dann bei sich nachschauen? Das 12 Monate alte Kind oder vielleicht diejenigen, die um dieses 12 Monate alte Kind herum sind? Und dann wundern wir uns, warum unsere Kinder so sind. Aber das ist auch kein Elternbashing, bitte nicht falsch verstehen. Es geht nicht darum zu sagen, ah, ihr seid die Bösen. Nein, es geht nur darum zu sagen, wow, krass, ja, ich bin's. Das bin ja ich. Das sind nicht die anderen. Ich muss nicht in der Welt draußen schauen, alles zu sortieren und zu organisieren und richtig zu strukturieren, damit der Laden gescheit läuft. Ich muss bei mir in meinem Laden hier drin schauen, wie der läuft. Und das ist das Einzige, was ich strukturieren und organisieren kann. Aber nicht in diesem preußischen Sinn, sondern ich kann mir eben meine Themen anschauen und kann gucken, womit habe ich eigentlich Probleme? Warum habe ich die? Muss ich die weiterhin haben? Sind die echt oder sind die künstlich gemacht? Und heilige Scheiße, das ist ein Weg, das ist ein Abenteuer und das dauert. Das ist nichts von so, irgendwie mach's mal schnell ein Seminarwochenende und alles ist geregelt. Es braucht eine Zeit.
Ja, da kommt mir die Idee, dass man, wenn ich jetzt einen neuen Kindergarten aufmache, dass da so dieses Thema Kollegenentwicklung und Selbstentwicklung eigentlich einen riesigen Raum einnehmen muss.
Das ist der einzige Grund, warum du das aufmachst. Also das heißt, eigentlich machst du keinen Kindergarten auf, sondern du sagst Selbstentwicklungsraum für Kindergärtner. Das ist es. Du musst eigentlich, das ist ein blödes Wort, aber du musst eigentlich die Mitarbeiter schulen im sich selbst beobachten. Und wenn du das hinbekommst, der Kindergarten geht durch die Decke. Ja, klar, das muss so sein, weil wenn jeder bereit ist, bei sich nachzuschauen, und das geht ja nicht nur, du bist ja als Kindergärtner nicht nur konfrontiert mit den Kindern, du bist ja konfrontiert mit deren Eltern und mit den anderen Kindergärtnern. Und dann vielleicht sogar noch mit den Behörden auch noch. Und das ist, was glaubst du, was das Potenzial für Konflikte, und mein, du weißt es ja, brauche ich dir nicht erzählen, was da an Irritationspotenzial vorhanden ist. Was einen alles stören kann, was alles ein Problem sein kann.
Ja. Selbstentwicklung.
Das wird eine Selbstentwicklungsanstalt für Kindergärtner.
Ja.
Definitiv. Und vom Prinzip her ist es bei jedem Unternehmen so, bei jedem Projekt, das man gründet. Es ist nicht das, was man denkt, dass es ist. Ja, die Menschen denken, also natürlich nur, weil wir es dann so draus machen. Ja, aktuell ist ein Kindergarten ein Platz, wo du deine Kinder reinschiebst und dann sind sie da behütet und dann kommen sie irgendwann wieder raus und holst sie wieder ab. Und du denkst, ah ja, das ist praktisch gut, dass es Kindergärten gibt. Aber eigentlich ist es ein Entwicklungsort für Kindergärtner. Zumindest in der heutigen Zeit noch. Das kann, wenn diese Entwicklung nicht mehr notwendig ist und du hast irgendwann mal die erste Generation Kinder, die in so einem Kindergarten groß geworden sind, und die werden dann Kindergärtner, sieht die Sache schon wieder ganz anders aus. Aber der erste Schritt ist das, dass die Erwachsenen sich entwickeln. Und dann kann man immer noch fragen, ja, aber was soll jetzt aus den Kindern werden? Weil aus den Kindern wird was richtig Gutes. Das liegt in unserer Natur. Kein Kind kommt depressiv auf die Welt und sagt sich, oder sagt dann irgendwann zu seinen Eltern, ja, aber laufen lernen, ganz ehrlich, das rentiert sich nicht. Ich kann den Sinn darin nicht sehen. Das ist anerzogen. Das muss vermittelt werden. Das ist nichts, was in den Kindern drin ist. Das ist das Verrückte. Aber wir denken das. Wir denken angeborene, was auch immer, angeborene Depressionen oder vererbt oder sonst im Null.
Mein Kind ist kaputt.
Ja, genau. Lass uns mein Kind reparieren. Schick's in die Werkstatt. Das ist irre.
Genau, und wir haben es eben ausgetrieben. Auch dieses Beispiel mit dem Baby, das war echt, nee, das kannte ich noch nicht. Aber das ist echt stark, ja. Weil ja auch so viel transportiert wird, völlig, also gar nicht über, ja, wie du schon sagtest, ne, gar nicht, dass man irgendwie mit dem Kind ständig meckert oder so, sondern einfach durch das eigene Sein und
Ja.
Denken, so zwischen den Zeilen.
Das ist auch nur Beobachtung. Ich meine, da gibt es nochmal ein schönes Beispiel. Das ist von der Vera Birkenbiel. Der Sohn ist Mutter und Sohn. Der Sohn hat in der Schule gelogen und wurde dabei erwischt. Und die Lehrerin hat es der Mutter erzählt. Und jetzt ist der Sohn zu Hause und die Mutter sitzt in ihrem Sessel und der Sohn steht ihr gegenüber und bekommt den Anschiss. Und der Grundtenor von dem Anschiss ist, hier bei uns, wir sind ehrlich. Das ist ein ehrlicher Haushalt und du hast ehrlich zu sein. Du darfst nicht lügen. Das ist das, was über die Worte, über die Sprache vermittelt wird, ja? Und jetzt klingelt's an der Tür und die Mutter schaut zum Fenster raus, so dass sie dass der da draußen steht, nicht sieht, dass man rausschaut, aber sie sieht, ah, okay, das ist die Nachbarin, auf die habe ich jetzt keinen Bock. Und er sagt sie zu ihrem Sohn, geh hin an die Tür und sag, ich bin nicht da. Zieht er das rein? Also, und was glaubst du jetzt, was bei dem Kind subtil hängen bleibt? Es wird total schizophren, das ist das Problem. Weil die Worte sagen uns, ja, du sollst ehrlich sein. Und das ist ein total hohes Gut und das ist wichtig und das ist eine Tugend. Und Ehrlichkeit ist super, das ist moralisch wichtig, ethisch so und so weiter, ja. Und dann, was es aber beobachtet ist, naja, nee, wir sind hier gar nicht ehrlich, sondern wir lassen uns hier verleugnen. Weil wir uns nicht trauen zu sagen, hey, ich habe gerade keinen Bock auf dich. Oder ich habe gerade keine Zeit, ich will mich um meinen Sohn kümmern. So irre. Und dann wundern wir uns, warum unsere Kinder schizo sind und nicht mehr wissen, was sie eigentlich wollen. Das muss dabei rauskommen, das ist vollkommen normal. Da kann keiner normal bleiben, das geht nicht.
Ja,
Und
das, ja.
die Botschaften, die hängen bleiben, sind viel stärker diejenigen, die das Kind als Erfahrung erlebt, wie wenn ich dir als sag, schreib 10-mal an die Tafel, ich darf nicht lügen, ich darf nicht lügen, oder 100-mal. Das ist nicht relevant. Das bleibt dir als Strafarbeit und als Scheißgefühl im Körper schon. Aber das ist nicht das, was du dir merkst, dass du nicht lügen darfst. Was du dir merkst, ist, dass deine Mutter sich verleugnen hat lassen von dir. Das ist das, was als Erfahrung abgespeichert ist.
Ja. Und die Tugenden werden ja im Kindergarten noch besonders hochgehalten. Und dann kommt das, was du schon sagtest, was ich, nee, wir können leider nicht Marzipan kaufen, weil Spaß ist ja da. Ja, das ist genau diese Ausreden immer, die ich auch nicht mehr hören
Und die Wahrheit ist, du könntest das Marzipan besorgen, egal wie. Und wenn es mit dem Kind auf dem Arm ist, ja, gar kein
Ja.
Problem.
Genau, eigentlich.
Was war da jetzt? Da wollte ich noch was sagen dazu. So geil. Jetzt habe ich es vergessen. Shit. Egal. Ganz am Anfang, was hast du gesagt? Das Beispiel, vor dem Beispiel mit dem Marzipan?
Ja, dass im Kindergarten die Tugenden besonders hochgehalten werden.
Genau, die Tugend. Da habe ich vor kurzem auch ein Aufwachquickie dazu gemacht. Das ist was wirklich Verrücktes. Wir denken ja, das gibt eben Moral und Tugend unabhängig von allem. Das ist ein universelles Gesetz, so nach dem Motto, ja, auf was sich jeder verständigen kann. So wie die 10 Gebote bei der katholischen Kirche, so gibt es es eben auch im menschlichen Zusammenleben. Und natürlich Kantscher Imperativ und was weiß ich alles. Ja? Was wir aber überhaupt nicht verstehen, ist, dass diese Tugenden keinen Wert haben, wenn wir sie nicht selbst erfahren dürfen. Und dass eine Tugend immer ein Verstärker von Freude ist. Also eine Tugend macht nur Sinn, wenn du sie als Verstärker deiner Freude einsetzt. Selbst wenn das temporär bedeutet, dass du vielleicht mal nicht ganz so viel Freude hast. Aber du weißt, am Ende kommt Freude dabei heraus. Weil das ist das Einzige, was dich interessiert, ist das einzige Streben als Kind, Begeisterung. Ein Kind kennt nichts anderes als Begeisterung und Enttäuschung. Das sind die zwei Pole. Und Tugenden sind etwas, die gibt es gar nicht als Name. Die sind nicht existent, sondern das ist etwas, was du mit, also automatisch selbst lernst, wenn du etwas machen willst. Also nur ein Beispiel. Ein Kind baut halt so eine Sandburg am Strand und es hat recht nah am Wasser gebaut und dann kommt die Flut und spült die Sandburg schon wieder weg, bevor es fertig ist. Am nächsten Tag weiß das Kind, ich muss dabei bleiben, ich kann keine Pause machen, ich muss da richtig schnell dran sein, damit die Sandburg fertig wird, bevor die Flut kommt, oder ich baue es weiter hinten. Ja, und so lernt es sogenannte Tugenden, die aber keine sind, sondern vollkommen praktische Sachen, die einfach nur dabei helfen, auf dem Weg etwas zu machen. Und das ist alles. Das ist nicht dieses, wie hoch wir das hängen. Und wenn wir das begreifen, dann ist auch vollkommen klar, dass sich niemand über Sprache eine Tugend beibringen kann. Das geht nicht, weil ich habe es ja nicht erlebt, sondern das ist dann etwas Oktroyiertes, es ist dann keine Tugend mehr, sondern das ist ein Stressfaktor. Weil ich weiß, boah, scheiße, ich darf nicht lügen. Und es fühlt sich scheiße an, ich würde gern lügen, aber ich darf nicht. Und ich traue mich aber nicht zu sagen, dass ich die Fensterscheibe eingeschmissen habe, aber es ist halt passiert, ich habe es nicht absichtlich gemacht, aber jetzt würde ich gern sagen, ich war es nicht. Aber nur, weil ich Angst habe vor den Konsequenzen. Also in solchen Konstrukten sind wir als Kinder gefangen. Und es ist verrückt, weil dadurch können wir die Tugend selbst gar nicht mehr erleben. Wir können es gar nicht mehr lernen, weil es uns schon beigebracht wird, bevor wir sie das erste Mal erlebt haben. Also beigebracht ist gleich Oktober. Ja, es wird verlangt von uns, pünktlich zu sein. Wir sehen im Pünktlichsein sehen wir keinen Sinn, weil es gibt für uns keinen Zeitplan als Kind. Das gibt es einfach nicht. Wir wissen nicht, was 5 Minuten sind. Woher sollten wir wissen, wann 7 ist? Ja, ich kann auf die Uhr schauen, wenn ich sie lesen kann, aber das sagt mir gar nichts. Sondern vom Prinzip her bedeutet es nur, es ist 19 Uhr, ich soll nach Hause und es ist die Unterbrechung meiner Freude.
Ja.
Weil die Mutter gesagt hat, ich muss zum Abendessen, aber ich spiele hier gerade noch und eigentlich würde ich lieber weiterspielen, weil ich bin gerade so drin. Und das ist alles. Und dann heißt es, ah, okay, jetzt ist aber Abendessen und es ist die Unterbrechung meiner Freude.
Ja. Und das hast du im Kindergartenalltag, wenn er denn so stark strukturiert ist wie meistens, hast du das ständig, ne? Die Unterbrechung der Freude.
Ja.
Ja, also das wäre auf jeden Fall was ich versuchen würde aufzuheben, so mal rein organisatorisch.
Ja. Das ist, also wir können, und das ist wieder so. Der erste Kindergärtner muss so bereit sein und so weit sein, dass er sagt, ah ja, okay, ich kann das beobachten, es stimmt wirklich, ja. Ich beobachte Kinder, ich sehe, die sind in der totalen Freude, dann komme ich zu ihnen und sage, jetzt ist Mittagsessenszeit und dann, oh, können wir noch weiterspielen und können wir noch mal, na, jetzt 12 Uhr Mittagessen, ja.
Das Essen wird kalt.
Genau, und dann muss ich darauf bestehen und ich müsste aber mich selbst beobachten können, was denn da in Wahrheit passiert, warum ich darauf bestehe. Und ich müsste erkennen können, dass ich nur deshalb darauf bestehe, weil das ist, was mir als Kind gesagt wurde. Und weil ich unter diesen Sachen, die mir da gesagt wurden, immer noch leide, in Wahrheit. Aber das müsste ich erkennen. Hey, das ist tief. Das ist richtig tief und es tut weh. Und da werden bei den Erwachsenen Tränen fließen, nicht bei den Kindern, wenn sie das wirklich verstehen, was das bedeutet. Und dein ganzer Kindergarten wird ein einziger Transformationsort für die Erwachsenen.
Ich habe gerade so ein Bild im Kopf. Es gibt doch so die Kindergärten mit Tieren für Kinder. Mhm. Und diesmal sind es die Kinder für die Erwachsenen.
Total, ja. Ne? Das ist der Witz. Es gibt doch auch diese schönen Experimente, wo sie Alten, also Seniorenheime und Kindergärten zusammenlegen. Ja, weil die, und dann klappt, das klappt total gut und die Alten sind total happy, dass die Jungen da sind und die kümmern sich total super, ja. Das ist, wenn wir, die Eltern scheinen aber in so einem Zustand zu sein, wo sie für ihre Kinder nicht erreichbar sind, weil sie das so als einen Job erachten. Ja, also so, das ist jetzt meine Aufgabe. Ich muss jetzt das Kind großkriegen. Also ob das nicht von selber wächst. Ja, also gib dem zwei Mahlzeiten am Tag und alles ist geregelt. Ja, dann ist kein, und eigentlich musste noch nicht mal das, das ist das Verrückte. Es ist total irre, dass wir überhaupt auf die Idee kommen von Essenszeiten und so Zeug. Ein Kind, das Hunger hat, kann zum Kühlschrank gehen und sich was rausnehmen. Es wird kein Kind an unserer Ernährung sterben, wenn im Kühlschrank Sachen verfügbar sind. Und klar, ich kann ihm zwischendurch was zubereiten und was machen. Aber es gibt einfach keine verhungernden Kinder, wenn das dann, wenn das Kind Hunger hat, zur Verfügung steht. Aber wir denken, wir brauchen diese Struktur und diese Ordnung. Das Kind lernt da gar nichts, außer dass es sich an diese, wie ein braver Arbeiter an die Stechuhren gewöhnt, ja? 12 Uhr ist Mittagessen, 18 Uhr Abendessen, morgens in der Früh um 6 muss ich aufstehen zum Frühstück. Es hat keinen Wert für dein Leben. Es hat nur einen Wert als funktionierender Roboter in dieser Gesellschaft, in der wir denken zu leben. Aber wer will ein funktionierender Roboter sein? Ich nicht. Und ich bin es nicht. Und ich habe es zu so einem Extrem getrieben, dass mir alles egal war und das Geld egal war, dass Geld kein Faktor mehr war in meiner Entscheidung, was ich tun möchte. Und das hat mein ganzes Leben derart transformiert, über Jahre allerdings, nicht so ein Wochenende mal eine Entscheidung getroffen, sondern über 10, 14 Jahre regelmäßig immer wieder geübt und ich bin immer noch dabei, das zu üben, weil man geht ganz leicht und schnell über sich selber drüber hinweg und denkst du, ach komm, für den anderen den Gefallen mache ich ihm schnell. Und dann versprichst du was und dann hast du dich versprochen, weil eigentlich willst du es gar nicht machen. Es passiert so flott. Und das sich immer wieder bewusst zu machen und immer früher zu merken, ist so schön. Und plötzlich sind Menschen in deinem Leben, die nicht böse sind, wenn du absagst oder die damit klarkommen. Und wenn Menschen da sind, die nicht damit klarkommen, fallen die wieder weg.
Ja, da fällt mir so das Thema Anstand ein. Das hatten wir auch auf dem Retreat, so zwar mit der Kind-Vater-Geschichte, aber im Kindergarten ist es ja nicht anders, ne? Das spielt auch so ein bisschen dieses am Tisch sitzen und grüßen und der will jetzt aber mit dir spielen. Jetzt lass ihn doch mal mitspielen. Ich kenne das auch von mir und es fühlt sich irgendwie nie gut an. Aber ich sage es immer noch. Aber sozusagen, ich habe jetzt so eine Idee gerade. Was wäre denn die Alternative, den anderen so sein lassen, wie er ist? Was auch schmerzhaft sicher sein kann, oder? So dieses, ich muss nicht machen, was du jetzt von mir willst, aber ich lasse dich trotzdem dafür so sein, wie du bist.
In welchem Fall jetzt? Meinst du das Beispiel, wenn du sagst, ein Kind soll mitspielen dürfen, oder?
War es ein bisschen, ja. Ja, einerseits Thema so Höflichkeitsformen, jemanden begrüßen zum Beispiel. Oder ja.
Höflichkeitsformen sind total, es ist, weißt du, das Lustige ist, warum brauchen wir Höflichkeit? Brauchen wir nur, weil wir die Idee haben, dass wir alle gleich und gerecht behandeln müssen. Aber warum muss ich jemand gleich behandeln wie alle anderen? Sprich, ich muss den, den ich nicht mag, genauso behandeln wie den, den ich mag. Das macht keinen Sinn. Und dadurch kommt auch die ganze Falschheit in unserer Gesellschaft. Ich meine, jeder kennt es, dass er die Nachbarin grüßt, obwohl er sie hasst. Warum hältst du nicht einfach die Klappe? Warum schweigst du nicht einfach? Warum schaust du nicht einfach weg? Warum spielst du ein Spiel? Warum spielst du ein Freundlichkeitsspiel? Und es zieht sich komplett durch. Es gibt Kollegen, die du hast. Trotzdem versuchst du dich gut zu stellen mit denen. Warum? Warum bist du nicht einfach ehrlich? Und zwar nicht im Sinn von, oh, ich bin jetzt die ganze Zeit wütend auf dich, sondern einfach nur, okay, mit dem komme ich nicht klar, also meide ich den Kontakt mit ihm. So gut es halt geht. Und wenn wir dann irgendwas zusammen machen müssen, angeblich, weil es die Situation so erfordert, dann versuche ich halt dann auch eine Lösung zu finden und sage halt, hey, du weißt ja, ich komme mit dir nicht so klar. Können wir das irgendwie anders regeln? Das ist möglich, das geht. Ohne Hass, ohne Stress. Der ganze Stress entsteht nur, weil wir die ganze Zeit meinen, ein Spiel spielen zu müssen und so tun zu müssen, als ob wir mit allen klarkommen, obwohl jeder aus seinem eigenen Leben weiß, ich komme nicht mit allen klar. Komme ich nicht. Das darf man dann aber nicht. Da muss man dann drüber stehen. Nee, warum? Was glaubst du, warum das in meinem Navigationssystem eingebaut ist, dass ich mit bestimmten Menschen, sogar bevor ich mit ihnen gesprochen habe, einfach nicht klarkomme? Ich mag die nicht. Punkt. Das kann ich nicht begründen. Da kann ich nicht sagen, ah, schlechte Erfahrung gemacht. Nee. Bad Vibrations. Fertig. Und den Kindern wird aber beigebracht, du musst jeden grüßen und du musst jedem die Hand schütteln und die Oma braucht einen Bussi zur Begrüßung. Warum? Wozu? Wenn du keine Lust hast. Das ist die Qual, unter der wir immer noch leiden als Erwachsene. Weil in Wahrheit wollten wir es nicht. Wir wollten keine Hand geben, bestimmten Menschen zumindest nicht. Hand geben ist für Kinder eh was Komisches. Die meisten Kinder würden das gar nicht machen. Die würden halt vielleicht winken, keine Ahnung, was sie machen würden. Aber Hand geben ist so super schräg.
Ja, machen wirklich kaum Kinder irgendwie von sich aus.
Ist krass, oder?
Ja.
Ist so, Mann, der ist eh größer als du. Dann schaust du so hoch, gibst sie in die Hand. Wozu? Das ist das, wir denken, das ist ein Zeichen von Respekt oder ein Zeichen von, ah, ich bin jetzt da, du hast mich wahrgenommen. Nee, das Kind kriegt es in seinem Feld mit, dass du da bist, wenn du wirklich da bist. Wenn du präsent bist. Hey, mich schauen den ganzen Tag so viele Kinder an. Die sitzen im Kinderwagen und werden an mir vorbeigeschoben und die ganze Zeit von da bis da schauen die mich an. Warum? Ja, nicht, weil ich Hallo gesagt habe und ihnen die Hand geschüttelt habe. Ist verrückt. Aber ich will das ja gar nicht. Das habe ich ja nur beobachtet. Das ist mit der Zeit so entstanden. Du wirst automatisch zu einem Kindermagneten, wenn du wieder in ihren Zustand kommst, der frei ist, unbedarft, eben von Begeisterung getrieben. Und nicht von dem Typen hier oben, der dir erzählt, das musst du machen und das ist dran und das und das und das.
Wahrscheinlich ist es die Angst, dass man, wenn man ehrlich ist, dass man dann nur sozusagen diese Schiene kennt, die man schon oder die, ja, die so verbreitet ist, dass man dann halt ins Hassen oder ins blöde Geschichten machen kommt, statt den anderen Weg zu gehen und einfach den anderen so sein lässt, wie er ist.
Genau,
Ja, das ist.
was dann nämlich aber auch das Schöne ist, wenn du einerseits den du hast, links liegen lassen kannst, dann wird es auch eindeutiger, wen du liebst. Und dann fühlst du dich automatisch zu den richtigen Menschen hingezogen. Und dann ist es gar kein Hassen mehr, sondern das ist einfach nur, er ist nicht in meiner Welt. Hass entsteht nur, wenn du mit Menschen zwangsweise konfrontiert wirst, auf die du eigentlich keine Lust hast. Weil das ist am Anfang nicht Hass, sondern und Liebe. Das ist am Anfang nur Anziehung oder Abstoßung. Das alles ist wie ein Magnet. Und jeder kennt Law of Attraction, also das Gesetz der Anziehung, aber kaum jemand kennt das Gesetz der Abstoßung und vor allem lebt es kaum jemand, weil wir eben genau das Gegenteil gelernt haben. Wir haben gelernt, dass wir das Gesetz der Abstoßung nicht leben dürfen.
Fühle ich
Und
angezogen, aber
genau.
lass das andere trotzdem noch mit drin.
Genau. Aber wenn du dich abgestoßen fühlst, darfst du dich auf keinen Fall danach orientieren. Und das geht aber Hand in Hand. Das ist ein und das gleiche Gesetz. Und so funktioniert Manifestation. Und Menschen versuchen dann durch Visualisierung und Gefühle, sich in Gefühle reindenken, in die Zukunft, versuchen sie zu manifestieren. Aber es ist viel einfacher, indem du das Gesetz von Anziehung und Abstoßung komplett lebst. Weil das ist dein Navigationssystem. Das ist nichts, was man lernen muss. Es ist so verrückt, ja, man denkt jetzt, oh, es gibt das Gesetz der Anziehung, das muss ich lernen. Nee, du hast es schon immer in dir, das ist dein Navigationssystem, das sagt dir zu jeder Sekunde, fühlt sich gut an, fühlt sich schlecht an, fühlt sich gut an, fühlt sich schlecht an. Das ist total simpel. Vollkommen einfach. Und es ist so einfach, dass wir es konstant übersehen.
Ja, und es uns ausgetrieben wurde, ne? Nicht zuletzt auch im Kindergarten.
Absolut, total. Das ist verrückt. Also da können die Kindergärtner, die Eltern und alle Erwachsenen, die in dem Kindergarten sein dürfen, vom Prinzip her könntest du da Plätze für Erwachsene verkaufen, die sitzen dahinter so einem Spiegel und die dürfen zuschauen. Ja, echt jetzt. Also das klingt vielleicht witzig, aber da kannst du Eintrittskarten verkaufen und die dürfen, um Kinder zu beobachten, um zu lernen, wie es geht. Echt jetzt. Wenn das die Menschen checken würden, dass sie vom Prinzip her nur Kinder beobachten müssen, um in ihre Freude zurückzukommen, ist alles geregelt. Ich bin so zurückgekommen. Ich habe mir mit, weiß gar nicht, 35 habe ich mir gedacht, boah, meine Mountainbike-Fahrtechnik ist so scheiße. Ich muss das irgendwie lernen, ich muss was machen. Dann habe ich mir überlegt, wie soll denn das gehen? Habe selber Übungen mir überlegt und ja, habe Videos geschaut und so weiter. Und irgendwann habe ich mir gedacht, nee, das muss noch was Ursprünglicheres geben. Dann bin ich in BMX-Verein gegangen. Mit den Kids. Ich war der einzig 35-Jährige, die anderen waren alle zwischen 5 und 16. Und ich hab mich aber nicht anders gefühlt. Ich habe mich nicht als Erwachsener dort gefühlt. Oh, ich bin der große Checker, weil war ich nicht. Die waren geiler als ich. Die waren schneller, die sind mehr gesprungen, die hatten einfach die geilere Technik. Und ich habe das sowohl mit Mountainbike als auch mit BMX teilgenommen. Und ich habe so viel gelernt. Nicht, dass ich jetzt der geilste Fahrtechniker aller Zeiten geworden bin, aber ich habe so viel übers Lernen gelernt. Und das ist ein Spruch, den bekommt jedes Kind, wenn es in der Schule ist, irgendwann mal. Du musst es lernen, lernen. Und es ist so schizophren, weil was wir getan haben, ist, den Kindern das Lernen auszutreiben. Und dann sagen wir, hö, ich habe es jetzt 10 Jahre lang ausgetrieben, jetzt musst du es lernen, wieder lernen. Normalerweise müsstest du den Typen, der dir das sagt, in die Wüste schicken. Weil der versteht gar nicht, was er sagt. Weil wenn ein Kind das Lernen wieder lernen würde und dieser Aufforderung des Erwachsenen nachkommen würde, dann würde es alles vergessen, was ihr oder ihm der Idiot gesagt hat in seinem Leben. Und dann würde es seiner Begeisterung wieder folgen und das wäre diesem Erwachsenen gar nicht recht. Das Kind würde nämlich alles stehen und liegen lassen, worauf es keine Lust hat. Das heißt, was der Erwachsene von ihm will, ist gar nicht, dass es das Lernen wieder lernt. Der Erwachsene will, dass es das lernt, was er sagt, dass es lernen soll. Und was halt vom Schulsystem oder irgendwelchen Brezensalzern vorgegeben ist. Wir sind so verrückt in unserer Birne, dass wir es gar nicht checken, dass es verrückt ist, was wir den Kindern da sagen. Weil ein Kind, das Lernen wieder lernt, lernt seiner Begeisterung zu folgen. Sprich, es lässt die Mathe-Hausaufgaben einfach liegen und geht Tischtennis spielen. Oder was auch immer, was halt das Hobby oder der Spaß in seinem Leben ist. Und noch was Verrücktes, das geht jetzt zwar ein bisschen über Kindergarten hinaus, aber ich bin mir sicher, es ist im Kindergarten schon ähnlich. Ich verstehe das nicht, weil ich hab ja gar nicht so viel Bezug zu Kindergarten und Schule mehr. Ich kenne es nur von früher, von mir halt, ja. Ich verstehe es nicht, dass es Menschen gibt, die in diesen Systemen arbeiten und denen das nicht aufgefallen ist. Es ist vollkommen normal, es gibt einfach Kinder, die sind in Mathe von Anfang an besser als die anderen und die müssen nichts dafür tun. Die sind einfach begabt. Und dann gibt es Kinder, die lesen den ganzen Tag. Das ist natürlich angelegt. Und ich habe das selber mitbekommen bei meiner Nichte. Ich war da zu Besuch. Und die liest für ihr Leben gern, also endlos gern. Was machen die Eltern? Da gibt es Lesezeiten. Also die darf nicht alles lesen, was sie will, und die darf auch nicht so lang lesen, wie sie will. Und dann muss sie natürlich ihre Mathe-Hausaufgaben machen. Und dann macht sie die Mathe-Hausaufgaben mit dem Taschenrechner. Und dann kommt die Mutter und nimmt ihr den Taschenrechner weg und provoziert dadurch einen Streit. Und der Streit geht so weit, dass beide weinen. Das musst du mal reinziehen. Nur für diese geschissenen Mathe-Hausaufgaben und nur dafür, dass das ein ausgewogenes Kind wird. Statt dass man einfach sagt, hey, lies so viel du willst. Andere Eltern wären happy und glücklichst, wenn ihr Kind wenigstens mal ein Buch in die Hand genommen hätte. Und die nimmt nicht nur pro Tag 3, 4 Bücher in die Hand mit 10 Jahren, sondern sie korrigiert die Schriftstellerin bei der Grammatik. Und sie erklärt mir das so und ich sage, um ganz ehrlich zu sein, ich weiß gar nicht, was richtig ist. Und sie sagt, doch, doch, sie weiß es. Und
Geil.
jetzt, Und jetzt verstehe ich nicht, wie einem das nicht auffallen kann, dass das nicht absolut klar ist, dass Begabungen oder Gaben einfach angelegt sind. Das muss man, die braucht es nicht studieren. Die kann es schon. Mit 10 erzählt die einem 40-Jährigen, was die Kinderbuchautorin grammatikalisch falsch gemacht hat. Und die Kinderbuchautorin hat eine Lektorin. Da waren 2 dran. Und ein Kind sagt, falsch. Und ich glaube, sie hatte recht. Ich bin mir bis heute nicht sicher. Ich weiß das Beispiel leider auch nicht mehr. Aber so sehen wir, wie wir die Kinder total verziehen. Und dann spreche ich mit ihr und sage, du, wie ist denn das bei euch in der Klasse? Du liest ja so gern, wie sieht das in Mathe aus? Das ist ja nicht so dein Ding. Sagt sie, ah nee, Mathe ist, das kann sie nicht. Das ist zu schwer. Sie versteht das nicht. Und sage, ja, und die anderen so? Und dann sagt sie prompt, ja klar, da gibt es diesen einen Typen, der kann alles und der ist das totale Mathe-Genie und der lernt nie. Warum fällt uns das nicht auf als Erwachsene? Warum sind wir so blind? Und warum, und das ist das Einfache, es gibt ja immer dieses Ding mit Förderung, ja? Das Problem ist, die Förderung, die wir im Kopf haben, ist Banane. Sondern ich muss einfach nur derjenigen, die gerne liest, erlauben, so viel zu lesen, wie sie will. Und demjenigen, der gerne rechnet, erlauben, so viel zu rechnen, wie er will. Damit, das ist die ganze Förderung, die wir brauchen.
Absolut.
Und wir trauen uns nicht, das außerhalb des Systems zu machen, weil wir halt denken, ja, ja, Mathe, Englisch, Deutsch, das sind die Fächer. Ja, aber das sind künstlich festgelegte Fächer. Es gibt keinen einzigen Beruf, der am Schluss heißt, du bist Deutschfrau. Oder du bist Deutschmann. Sondern das ist immer die Frage der praktischen Anwendung. Also was machst du dann damit? Ja? Und es gibt viele studierte Bibliothekare, die fahren Taxi. Also fürs Taxifahren brauche ich es nicht studieren. Und das ist einfach die Frage, hey, willst du das wirklich, weil es dich interessiert? Oder machst du es damit, was studiert ist? Das ist alles, das ist so verrückt, was wir machen. Und wir würden so viel mehr einzigartige Berufe kreieren dadurch. Also weil momentan werden wir in so ein System reingepresst. Ja? Und dann kannst du halt bei BMW am Fließband arbeiten, in der Lackiererei oder was auch immer. Und dann gibt's halt werden solche Jobs vergeben. Ja? Aber es wird kreative Berufe geben, die verschiedene Bereiche kombinieren. Weil der ist vielleicht nicht der beste in dem Bereich und auch nicht der Beste in dem und auch nicht der Beste im dritten. Aber wenn er die 3 Sachen kombiniert, das kann keiner. So müssten wir realisieren, dass wir denken müssten. Und dann, hey, kommen Sachen raus, das wird einfach nur noch abgefahren kreativ. Und viel spannender. Und es gibt nicht mehr diese Einheitsmöbel und nicht mehr die Einheitsautos. Und es gibt einfach keinen Einheitsbrei mehr, sondern einfach kreatives Leben.
Ja, machen lassen. Wir müssen sie ja machen lassen.
Total. Also das ist auch so ein schönes Beispiel von der Vera Birkenbiel. Die sagt, also wenn du, es gibt so eine Pyramide vom Anfänger zum Meister. Ja, Meister ist an der Spitze und unten ist halt der Anfänger. In diesem ersten Drittel von Anfänger oder sowas, da darfst du gar nichts sagen. Da darfst du überhaupt nicht intervenieren. Da musst du einfach nur machen lassen. Und das ist Kind, Baby, Kind, Kindergarten. Und selbst in der du musst erstmal, egal womit das Kind anfängt, immer erst machen lassen. Und dann ist das Krasse, wenn ein Kind dann bei einer Sache dabei bleibt und diese Sache gefällt ihm so gut, dass es weiterkommen könnte, aber nicht weiterkommt, wird es automatisch kommen und fragen. Und dann darfst du helfen und dann kannst du auch helfen und dann kannst du tief einsteigen in die Materie und dann erst, wenn das Kind sich dann entscheidet, sich einen Meister zu suchen, um noch besser zu werden, weil es jetzt schon auf einem Superlevel ist und der Meister, der darf dann sagen, neu machen, nochmal von vorne, solche Sachen, ja, weil es total klar ist, das Kind will das, also ich will, wenn ich mir einen Trainer nehme, als 35-Jähriger und im Mountainbike schneller werden will, dann will ich keine Lusche. Dann will ich niemand, der sagt, ja, Mai, trainierst du heute halt vielleicht auch erst morgen, mir egal. Sondern dann will ich jemanden, der mir einen Plan schreibt und der sagt, hey Stefan, diesen Plan musst du erfüllen, dann wirst du gut. Aber das ist die Spitze vom Eisberg. Das ist dann, wenn ich es wirklich wissen will. Und so weit muss ich ein Kind sich selbst erstmal entdecken lassen, um heraus, dass das Kind selber herausfinden kann, ja, geil, macht total Spaß. Oder nee, also reicht mir auch wieder. Habe jetzt 2 Wochen gemacht und Chinesisch war nicht meins. Und vielleicht kommt es dann später irgendwann wieder dazu und vielleicht auch nicht und es ist total egal. Und ich muss ihm nicht sagen, du, aber letztes Jahr hast du doch mit der Trommel angefangen. Ich habe da extra ein Schlagzeug gekauft. Willst du dich nicht mal wieder hinsetzen? Nee, das wird sich schon hinsetzen dann, wenn es will.
Ja, und es ist so schwer. Es ist so schwer. Also ich merke es ja auch so als Papa, ne? Es ist so schwer, da wegzukommen von dieser eigenen Programmierung.
Ja.
Musst du doch dranbleiben und so, dieses Folge der Freude wirklich zuzulassen. Also da ist es wirklich ein Kampf, ein innerer.
Ja. So schön zu sehen, das hat aber nur mit mir zu tun, ja? Weil ich nicht in der Lage bin, der Freude zu folgen, denke ich, das Kind kann das nicht auch einfach tun. Weil wo kommen wir da hin, wenn jeder der Freude folgt? Stell dir das mal vor, gibt es keine Müllmänner mehr. Alter Schwede, ich kenne einen Müllmann, einen ehemaligen, muss ich dazu sagen, der hatte so viel Freude, der ist vor dem Müllauto hergelaufen. Der ist jeden Tag einen Marathon gelaufen. Also nicht nur gegangen, sondern wirklich gerannt. In Spaß und Freude. Musst du mal reinziehen. Also geht, gibt's. Und das, was uns keinen Spaß macht, da erfindet man halt einen Roboter dafür.
Ja, so weit sind wir doch schon Roboter. Längst, ne?
Ja, klar. Es gibt Saugroboter. Zieh dir das rein. Staubsauger, die am Boden rumfahren, muss nichts machen, stellst sie hin, lässt sie fahren.
Ja, so dieses mit dem Expertentum hier von der Birkenbiel, diese Pyramide, das ist echt nochmal ein schönes Bild.
Ja.
Dieses wirklich erstmal machen lassen, weil wir sind da auch, und das kenne ich ja so aus diesem pädagogischen Bereich auch, ne, dass man dann ganz schnell und hier, komm, ich zeig dir mal, beziehungsweise noch schlimmer, diese Angebote, die man so, ich zeig euch jetzt mal und heute basteln wir alle, ne, also alles, also, ne, völlig das Gegenteil. Und da haben wir wieder das Gesetz von Anziehung und Abstoßung. Dann fehlt die Zeit nämlich für das Eigentliche, wo die Bock drauf haben, und die Zeit, da Experte zu werden.
Genau, total. Und da ist mir gerade noch was eingefallen zum... egal, vergessen. Weg. Manche Sachen sind so schnell weg, ist unfassbar.
Ja, weil ich mich auch frage, sozusagen, wie kann das sein, dass Kinder mit 18 die Schule verlassen oder 16, 17, 18 und dann kommt das raus, was da rauskommt. Ne? Und es ist die Gleichmacherei, die versuchte. Ja,
total. Und das ist auch das, was zum Beispiel die Väter oft falsch machen. Da baut der Sohn baut irgendwie einen Turm und zeigt ihm ganz stolz seinen Vater und der will einfach nur seine Anerkennung. Der will nur sagen, cooler Turm, geil. Und was macht der Vater? Er sagt, der ist schief, schau, ich zeig dir, wie es geht.
Ja.
Ja, aber damit verhindert er auch jegliche Kreativität. Das ist echt krass. Und wir Erwachsenen, wir checken nicht, dass wir uns viel zu viel einbilden. Auch im Sinn von unserem Können. Es gab ein Beispiel, hat mir Pia erzählt, aus der Schule, und ich weiß es jetzt nicht mehr, welche Klasse das war. Ich glaube, es war schon Gymnasium, 5. bis 7. Klasse oder irgendwie sowas. Und da sagt der Lehrer, der ja Mathematik studiert haben muss, um Mathelehrer sein zu können am Gymnasium, sagt, okay, das ist jetzt hier eine Rechnung und es gibt 2 Lösungswege. Und dann sitzt da so eine Schülerin drin und die sagt, nee, es gibt 3. Dann sagt er, nee, gibt's nicht, es gibt 2. Ich sag's dir, es gibt 2. Und ich sag, nee, es gibt 3. Und dann fängt er mit ihr fast zu streiten an, statt dass er sie einfach bittet, den 3. zu zeigen. Irgendwann, kurz bevor es eskaliert, sagt er, na gut, dann komm vor an die Tafel und zeig mir den 3. Und dann zeigt sie ihm den 3. und er sitzt da, Fresse runtergefallen, weil sie hat recht. Es gibt einen 3. Lösungsweg. unser Ego ist zu stark, dass wir das zulassen können, dass eine 12-Jährige oder 10-Jährige uns erzählt, dass wir eventuell was übersehen haben. Aber wenn wir das nicht zulassen, dann kommt das Neue nicht in die Welt. Ja, die ganze Kreativität wird zugeschüttet.
Da habe ich, so hab ich noch ein schönes Beispiel für dich. Also so dieses, die Dinge so zu benutzen, wie sie eigentlich ursprünglich gedacht sind, ist ja sozusagen der Killer für Kreativität. Und das ist genau das, yes. was ich auch ganz oft bei Kollegen sehe, wie das eingefordert wird. Ja, du willst eine Schubkarre haben. Ja, dann sag mir aber erstmal, was du damit vorhast. Mhm. Und wenn das nicht schubkarrenmäßiges Verhalten ist, dann kann ich dir leider nicht geben.
Das ist verrückt. Das ist wirklich verrückt.
Und da fängt es an. Und das ist das Coole, dass es mich zum Kindergarten gespült hat. Also es war ja eher Zufall und seiteneinsteigermäßig. Mhm. Aber da fängt es an.
Ja.
Während den Anfängen.
Voll. Vollgas. Das gibt auch so dieses schöne Beispiel mit dem, da gibt es doch diese so Kubus und das sind dann Dreieck, Viereck und rund und da muss man dann eben so Dreiecke und runde Bälle und viereckige Sachen und Sterne durchschubsen. Ne? Und ich weiß nicht mehr, was das für ein Beispiel war, aber ein Sohn von irgendjemand hat das halt erstmal mit Keksen gemacht. Er hat halt da Kekse durchgestopft und dann hat er halt gemerkt, der Keks geht nicht durch, also hat er den eingetunkt in Wasser und dann ging er durch. Und so, also da kann man jetzt schon sagen, ja, aber du hast ja jetzt keine Sterne, keine Dreiecke und Vierecke dadurch gesteckt. Aber trotzdem hat er auf diesem Weg das ganze Ding ja erfahren. Und vielleicht lernt er das irgendwann noch mit Sternen, vielleicht ist es aber auch überflüssig für ihn. Er muss es gar nicht, weil das war wichtig für ihn, dass er das mal mit Zwieback oder Toast oder was probiert hat. Und klar, natürlich, anschließend muss man es waschen. Ja, also ich wäre jetzt auch nicht der Typ, der ist irgendwie in einer total sterilen Wohnung ein Kind möchte, weil was soll das? Es ist vollkommen klar, wenn du ein Kind hast, wird es dreckig, Punkt. Egal bei was.
Ja.
So, und dann, ja, da muss man halt einfach mal mit klarkommen. Oder sich das halt vielleicht vorher klar machen und dass halt Gegenstände einfach zweckentfremdet werden für alles Mögliche. Und das ist so schön, dass du das sagst, weil das ist die eigentliche Kreativität. Und nur da kann was Neues entstehen und so funktionieren auch die kreativen Prozesse in den großen Unternehmen, in der Industrie, im Automobilbereich, egal wo. Dort, wo die am Cutting Edge, an der Spitze der technologischen Entwicklung forschen, da geht es genau um sowas. Da werden Dinge kombiniert, die eigentlich nicht zu kombinieren sind. Ja, plötzlich kommt ein Typ auf die Idee, dass ein Telefon ja auch ein Computer sein könnte. Ja, mach mal. Dann gibt es Smartphones. Ja? Und ja. Was vor 20 Jahren noch vollkommen unvorstellbar war, da hatte ich ein Handy, da konnte ich eine SMS schreiben, das war alles. Und so, also ist irre. So früh fängt es an, so schön kann man das sehen, ja. Dass das, was dann hinterher, müssen wir das wieder als wichtige Kreativitätsprozesse lernen. Mhm. Ja, aber die Wahrheit, genau, kann man sich dann einen Coach holen und sich das toll einkaufen. In Wahrheit ist es das Natürlichste der Welt. Der Coach hat einfach nur gelernt, wieder Kind zu sein.
Ja, das ist schon wieder das nächste Geschäftsmodell. Ich gehe immer mit einer Gruppe von Kindern in so kreative Industriebereiche. Die müssen dann so einen Raum bereitstellen und beobachten.
Und dann lassen wir sie spielen mit allem, was da rumliegt.
Ja.
Geil, ja. Sehr geil. Supergeile.
Geile Sache. Kreativitätsexperten.
Total.
Werden wir so lassen.
Vor allem, wenn die Erwachsenen bereit sind. Die Erwachsenen müssen wirklich bereit sein, hinzuschauen, ehrlich zu sich zu sein. Es ist ganz leicht, jetzt zum Beispiel so ein Gespräch zwischen dir und mir zu sagen, ah ja, die haben halt einander Waffeln, ja, die spinnen halt. Das ist total leicht. Aber was total schwer ist, fürs eigene Ego, für den Schmerz in einem, den man eigentlich die ganze Zeit fühlt, warum man sagen möchte, die haben einander Waffeln, ist bei sich selbst nachzuschauen und zu gucken, okay, tut's wirklich weh? Wenn ja, woher kommt es? Warum? Wer in meiner Familie war so drauf? Warum glaube ich es immer noch? Warum kann ich nicht davon lassen? Warum halte ich mich immer noch an starre Regeln? Warum habe ich die gleichen starren Regeln wie meine Eltern? Warum sind bei mir die gleichen Essenszeiten wie bei meinen Eltern? Ja? Da gibt es noch ein geiles Beispiel zum Schluss. Das ist so schön. Eine Tochter schaut ihre Mutter beim Kochen zu und die Mutter schneidet den Schinken an den Ecken immer ab. Also die ist eine runde Pfanne und an den Ecken schneidet sie den Schinken ab, aber die Pfanne ist groß. Und die Tochter fragt die Mutter, warum schneidest du die Ecken vom Schinken ab? Sagt sie, keine Ahnung, das mache ich so, weil meine Mutter das so gemacht hat. Und dann geht die Tochter zur Oma und sagt, hey Oma, warum schneidest du denn an den Ecken den Schinken immer ab? Und sagt sie, keine Ahnung, dann musst du die Uroma fragen, weil das mache ich so, weil sie es immer so gemacht hat. Dann geht sie zur Uroma und dann fragt sie, warum schneidest du denn an den Ecken immer den Schinken ab? Sagt sie, ja mei, damals hatten wir halt nur so eine kleine Pfanne nach dem Krieg und der Schinken hat halt keinen Platz gehabt. Also habe ich die Ecken abgeschnitten. So läuft's. Das ist es. Und jetzt haben wir große Pfannen und wir haben eigentlich alle Möglichkeiten. Das ist ein super schönes Bild dafür. Ja? Jetzt leben wir im absoluten Überfluss, aber in der Verengung von unseren Gewohnheiten, in dem Mangel unserer begrenzten Sicht der Dinge. Das ist total verrückt. Das ist so irre. Und wir verstehen gar nicht, dass wir uns täglich selbst beschneiden, obwohl alles da ist. Selbst dort, wo Menschen sagen, ja, aber ich habe nicht viel Geld. Das ist immer noch viel, viel mehr, als alle Generationen vor dir zusammen hatten. Weil es gab kein Smartphone. Sie hatten einfach keins.
Ja.
Gab's nicht. Und du hast das, was früher war, das Fax, Kopierer, Scanner, Ding, alles. Ne? Heute hast du ein Gerät. Das ist Wahnsinn. Wir checken es gar nicht. Wir tun so, ja, ist halt normal. Hey, Handys gibt es erst seit 30 Jahren, glaube ich. So. Und Smartphones gibt es erst seit 15, glaube ich, irgendwas in der Richtung.
Und Apps seit 10 erst oder 11.
Ja. Und wir tun es so, wie wenn das Normalste der Welt wäre. Und wehe, was funktioniert nicht.
Ja, das ist sozusagen die Erkenntnis des Tages, die Pfanne ist groß genug.
Yes. Viel größer als für unsere aktuellen Fähigkeiten. Das ist krass. Und wir können die noch entwickeln, auch wenn wir schon älter sind. Weil die entwickeln sich in dem Maß, in dem du deine Programme ignorierst und einfach links und rechts liegen lässt und sagst, pff, egal. Ich mache es jetzt neu. Auch wenn ich 70 bin. In meinen Retreats sind 70-Jährige. So geil. Ich finde es so schön. Und die machen einfach mal was Neues. Die waren noch nie in einem Retreat, im ganzen Leben nicht. Ich finde es ultra schön.
Es ist nie zu spät, oder?
Yes.
Sehr schön. Ja, Wahnsinn, da ist jetzt richtig viel rumgekommen. Also auch an Ideen und Inspiration und so, ja, Ideen.
Der Kindergarten als Beobachtungsplatz für die Eltern. Ja. Das finde ich das Geiste. Hinter einer verspiegelten Glasscheibe müssen sie Eintritt zahlen. Das wäre so cool.
Das müsste ja noch nicht mal hinter der Glasscheibe sein. Die können einfach dabei sein und zugucken.
Stimmt.
Ne?
Stimmt.
Ja. Nicht, dass die Kinder, armen Kinder denken, sie sind im Zoo auf der falschen Seite.
Der Streichelkindergarten. Oh Gott.
Ja. Echt cool. Ja. Ich werde dir dann berichten, wenn es dann den ersten Beobachtungskindergarten gibt.
Oh ja, ich komme vorbei.
Ja. Also so ein Element wird in irgendeiner Form einfließen. Absolut.
Geil. Ja. Ich freue mich so drauf. Ich finde es so toll, was du machst. Wie du es machst. Dass du offen bist dafür. Das ist so schön. So, so schön.
Ja, und ich hoffe, das war ganz, ganz vielen Zuschauern auch neue Ideen. Also zwangsläufig haben wir denen die gegeben. Und es wird irgendwo hinfallen, auf Erde. Und auch da wird Neues entstehen.
Super cool.
Ja, ganz vielen Dank dir.
Dir auch. Danke für die Möglichkeit.
Ich bin noch ganz selig.